Das, was du heute möchtest, möchtest du vielleicht in 2 Jahren schon nicht mehr, geschweige denn in 10 Jahren. Also ich glaube, die Kunst besteht darin, sich immer wieder neu zu hinterfragen, wie ist eigentlich gerade der Stand der Dinge, wer bin ich und wo möchte ich jetzt hin? Wir gehen blind in Beziehungen und hoffen unterbewusst immer, dass unser neuer Partner oder unsere neue Partnerin für all unsere Wunden ein Pflaster hat.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Im Talk mit mir, Rodeos-Hostin Jessie. Deine Quelle für neue Ideen, erfrischende Impulse und mehr Motivation.
Heute ist zwar nicht Donnerstag, aber für mich ist heute trotzdem schon der schönste Tag in der Woche und ihr werdet hoffentlich gleich verstehen, warum. Zuerst herzlich willkommen zurück zu unserem Drink Big Podcast. Alle 2 Wochen unterhalte ich mich hier mit regionalen Persönlichkeiten aus dem Südwesten, aus den verschiedensten Branchen, über ihren Erfolg, ihre Herausforderungen, ihre Motivation und vor allem auch ihre Inspiration. Meine heutige Gästin steht für Weiblichkeit, Power, Selbstbewusstsein. Und gefühlt ist sie eine meiner besten Freundinnen, obwohl wir uns noch nie persönlich kennengelernt haben. Jeden Donnerstag steht sie mir und ihrer Community schonungslos ehrlich mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus ist sie Bestseller-Autorin, Podcasterin, Entertainerin, Vloggerin und eben auch eine echte Business-Lady. Nicolette, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung und Happy World Women's Day.
Ja, also, dass wir beide heute zusammenkommen, ja, besser hätte ich es mir nicht vorstellen können.
Das ist Schicksal, oder?
Ja, auf jeden Fall. Darf ich dir was zu trinken anbieten? Vielleicht ein Mineralwasser? Ich weiß, dass du Dosengetränke liebst, deswegen habe ich heute alles aufgefahren.
Ich liebe Büchsengetränke, wie es bei mir heißt. Und ich liebe sie eiskalt. Und ich nehme einfach mal ein Rodeos Mineralwasser, wenn das schon hier steht.
Gerne. Aus der Dose oder aus der Flasche?
Ja, gerne, nehme ich. Hauptsache viel Sprudel.
Hauptsache viel Sprudel.
Dann ja, nehmen es wir muss doch richtig mal, wehtun.
Es muss richtig wehtun, dann nehmen wir unser Rodeos Classic.
Ich sag dir mal, es gibt eine Geschichte. Ich war auf Rhodos mit einer Freundin. Und in Griechenland gab es auch in der Minibar Sprudelwasser aus der Dose, eiskalt. Und es hatte so viel Sprudel, dass es wehgetan hat. Mhm. Also beim Runterschlucken in der Speiseröhre, ich habe gedacht, die platzt. Das ist genau mein Level an Sprudel.
Okay, dann hoffe ich, dass wir dich auch abholen können mit Rodeos.
Ja, ich kriege die mit meinen Nägeln nicht auf. So, ich sage dir jetzt, wie es ist. Also ich bin hier, ich komme schon mit Allüren um die Ecke. So. Ich muss mir immer jemanden suchen, der es aufmacht, oder ich nehme mir irgendwie eine Gabel.
Die macht es aber auch nicht leicht, die Dose.
Ist die kalt?
Kühl.
Oh ja, dann ist es okay für
mich. Darf ich dir das anreichen oder auf den Tisch stellen?
Ins Glas bitte.
Ins Glas.
Also hör mal, die Zuschauer, die denken sich, gibt es sonst noch irgendwas, was wir für dich tun können, Euer Majestät? Danke sehr.
Oh, wunderbar. Ja. Perfekt.
Vielen Dank.
Nicolette, passiert dir das eigentlich häufiger, dass du von Fremden in der Öffentlichkeit als Freundin wahrgenommen wirst, so wie es bei mir eben auch ist, aufgrund deiner Öffentlichkeitspräsenz?
Ich weiß jetzt nicht, ob mich die Leute als Freundin sehen, aber auf jeden Fall reden die Leute mit mir, als würden wir uns ewig kennen, also sehr vertraut. Also wahrscheinlich haben viele Leute die Auffassung, dass ich eine gute Freundin oder Bekannte wäre. Ich glaube, das ist so eine Begleiterscheinung von Social Media, dass wir uns irgendwie ganz oft das Leben von fremden Menschen angucken und irgendwann haben wir schon so ein bisschen den Eindruck, als sei das unser Best Buddy. Ich denke, das kommt bei den sozialen Plattformen so mit sich.
Hast du das Gefühl, dass dadurch mit deiner Community auch ein besonderes Gefühl der Verbundenheit entsteht oder kann das auch mal unangenehm werden?
Ich würde nicht behaupten, dass das unangenehm wird. Höchstens dann, wenn Leute glauben, sie hätten so das Vorrecht gepachtet, alles über mich und das Leben zu wissen, weil sie denken, wir sind Freundinnen. Und so ein Erlebnis hatte ich schon das ein oder andere Mal, dass Leute dann vielleicht auch leicht enttäuscht waren, wenn ich irgendwas nicht direkt erzählt habe oder so. Aber das Thema überlasse ich dann den anderen. Das kommt bei mir jetzt nicht so ins Repertoire.
Du bist ja heute hier, weil ich mich vor allem auch mit dir über deinen Werdegang unterhalten möchte. Mhm. Und ich sag's jetzt mal so, deine Biografie ist mittlerweile so dick, man weiß gefühlt gar nicht mehr, wo man anfangen soll, weil du schon so viel erlebt hast. Vielleicht tasten wir uns deswegen heute so ein bisschen vor, ganz langsam. Und deine Bekanntheit hast du ja vor allem durch dein legendäres Format Dirty Donnerstag erlangt. Hol uns doch mal kurz dazu ab oder vielleicht auch unsere Zuhörerschaft, wie es damals dazu gekommen ist.
Ich habe der letzte bürgerliche Job, den ich hatte, der war im Außendienst bei einer Cosmetic-Company. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und um mich rum hatten irgendwie damals alle schon seit einigen Jahren Instagram und was da an Social Media aufgeploppt ist und ich bin da irgendwie nie so richtig ein Teil von gewesen. Ich konnte mir da zumindest kein Bild von machen Und einmal in der Woche hatte ich Bürotag und ich saß dann im Großraumbüro und habe mich mit meinen Kolleginnen, weil wir waren ein reines Frauenbüro, zumindest das, in dem ich saß, immer sehr, sehr nett unterhalten. Ich bin ja immer schon eine Kaffeetante gewesen. Ich rede auch mehr, als ich arbeite. Und irgendwann sagte dann eine liebe Kollegin, die hinter mir am Schreibtisch saß, die Social Media schon damals gemacht hat und auch für Social Media in der Firma war, ich soll doch mal meine ganzen Geschichten auf Social Media kundtun. Und ich habe auch immer die Fragen beantwortet von meinen Kolleginnen, immer ganz witzig und unterhaltsam. Und dann habe ich mir irgendwann, ich hatte diese Instagram-Geschichte schon längst auf dem Handy und habe das dann auch irgendwann gemacht. Ich habe angefangen zu posten und das fanden die Leute immer ganz interessant. Und dann ist irgendwann mal ein Online-Frauenmagazin auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich mal 10 Leserinnen-Fragen beantworten könnte. Ich habe gesagt, klar, ist gar kein Problem. Und ich habe dann 12 Wochen später meinen Job gekündigt. Da konnte ich dann von Social Media sehr, sehr gut leben. Also irgendwie wollte es das Universum so, dass das passiert. Und habe das damals alles aber ganz lustig gemacht. Mhm. Mit keinerlei Expertise und alles. Hauptsache schön viel Entertainment und unterhaltend. Und auch gerne mal über die Stränge geschlagen. Ich habe ja auch Sachen gesagt, die würde ich heute so niemals mehr wiedergeben. Dinge, die wirklich unter aller Kanone waren. Aber nichtsdestotrotz ist das so der Startschuss gewesen. Und daraus hat sich dann jetzt in 7, 8 Jahren ganz viel entwickelt mit hoffentlich mehr Tiefe und Expertise und Journalismus dahinter. Und ja, das ist so kurz gefasst, wie es alles passiert ist.
Mhm. Also wir kriegen ja auch live in deiner Story quasi täglich mit, dass das ja ein Thema ist, was dir sehr am Herzen liegt, wo du ja auch privat sehr viel rein investierst, Fortbildungen machst, dich beliest, ja. Studien analysierst und so weiter.
Es ist schon eine Obsession geworden, muss ich sagen.
Machst du das ein Stück weit auch, weil du vielleicht das Gefühl von Verantwortung gegenüber der Community hast, die ja auch so groß geworden ist mittlerweile?
Ich glaube, wenn ich so weitergemacht hätte wie am Anfang, dann wäre ich schon längst gecancelt worden, weil ich auch Sachen gesagt habe, die ziemlich gefährlich sind, die zwar im ersten Blick interessant und lustig waren, aber die auch keinen Mehrwert geboten haben. Also darum geht's mir irgendwann. Und ich habe natürlich durch das Beantworten der Community-Fragen irgendwann gemerkt, okay, die Leute fragen fast immer das Gleiche oder es geht immer in die gleiche Richtung. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass die meisten Menschen alle sich für das Gleiche interessieren. Also irgendwas ist da ja los unter den Menschen. Mhm. Und da ist irgendwie so eine Neugierde entstanden, dass ich wissen wollte, was da wirklich los ist. Und so bin ich dann quasi in dieses Thema reingerutscht. Aber das ist eigentlich purer Eigennutz, würde ich sagen, weil ich das spannend finde. So wie manche Fußball gucken oder ins Fitnessstudio gehen oder gerne kochen und backen, ist das bei mir halt eben der Beziehungsjournalismus.
Mhm. Du hast gerade schon gesagt, eigentlich wollen immer alle das Gleiche wissen. Was ist denn das Gleiche? Was ist denn vielleicht die am häufigsten gestellte Frage?
Wie werde ich selbstbewusst? Wie finde ich meinen Selbstwert? Und wo liegt mein Potenzial? Und wenn ja, wie kann ich es entfalten? Also es ist tatsächlich viel weniger, warum meldet er sich nicht, warum schreibt er nicht und warum sind Frauen komisch und warum sind Männer so schwierig, sondern es ist wirklich, dass die Menschen wissen möchten, wo sie hingehören im Leben.
Mhm. Was ist dein Rat, so ins Blaue gesprochen?
Es gibt leider keine 5-Faust-Formel, wer man ist und wo man hingehört. Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, es gibt ja nicht so dieser eine Weg, den wir Menschen gehen, das ändert sich auch und das ist wichtig. Das, was du heute möchtest, möchtest du vielleicht in 2 Jahren schon nicht mehr, geschweige denn in 10 Jahren. Also ich glaube, die Kunst besteht darin, sich immer wieder neu zu hinterfragen, wie ist eigentlich gerade der Stand der Dinge, wer bin ich und wo möchte ich jetzt hin? Oder ist die Entscheidung, die ich vor 2 Jahren gefällt habe, immer noch die, die mir jetzt gut tut? Wir sind ja alle irgendwie zurechtgebogen und erzogen worden, wie irgendjemand anderes dachte, dass es gut für uns sei. Und ich behaupte, dass es wichtig ist, für sich selber auseinander zu klabüstern, ist der Weg, den man mir aufgedrängt hat, denn das ist es ja am Ende, das, was es mal war, der mir gefällt. Und wenn nein, was steckt dahinter? Also wer bin ich wirklich eigentlich? Wo ist mein Kompass? Und am Ende, auch wenn das so salopp klingt und viele damit nichts anfangen können, du wirst nie wissen, wer du bist oder was du möchtest, wenn du dich nicht ausprobierst. Du musst dich ausprobieren. Wenn du Leute fragst, die echt zufrieden und glücklich sind oder glücklicher zu sein scheinen, dann sind das Leute, die da zufällig reingestolpert sind durch, ich habe irgendwann mal was gemacht, daraus ist das entstanden, daraus ist jenes entstanden. Also man kommt nicht drum herum, sich zu testen.
Das heißt, dein Rat, wenn sich jemand unsicher fühlt oder wenn du dich vielleicht auch selber mal unsicher fühlst, du fängst an zu reflektieren, du hinterfragst dich, wo bin ich, was mache ich?
Wenn ich Unsicherheiten habe, also eine Unsicherheit ist ja auch immer eine Angst, weil es fängt ja schon damit an, dass ich erstmal gucke, was habe ich hier gerade für eine Emotion in mir drin, wo sitzt die und wo kommt die her? Und wenn ich unsicher bin oder Angst habe, dann sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, wo hat das eigentlich stattgefunden, dass hier eine Angst entsteht. Die Menschen kommen auf die Welt und sind selbstsicher. Also Kinder sind ja selbstsicher. Mhm. Es kommt niemand auf die Welt und hat keinen Selbstwert oder ist zurückhaltend. Das ist hausgemacht, das ist menschengemacht. Und sich zu fragen, wann ist das genau passiert, dass ich unsicher geworden bin, wo sich Schamgefühl auch entwickelt hat. Wir reden ja am Ende immer von Scham. Das ist der Schlüssel. Und ich beobachte das auch immer ganz genau. Also ich beobachte zum Beispiel, wenn ich neue Menschen kennenlerne und treffe, ich erkenne innerhalb von 3 Minuten, wer unsicher ist und wer nicht. An Kleinigkeiten. Und dann finde ich es auch immer spannend zu wissen, warum bist du jetzt eigentlich unsicher und wo ist das entstanden? Vor was hast du eigentlich ja jetzt gerade Angst oder Schamgefühl? Und ich würde behaupten, dass wenn Leute sich das selber mal hinterfragen, dann ist das der Schlüssel, um das halt auch zu lösen. Du musst immer wissen, wo die Problemchen herkommen, sonst kriegst du die nicht ausradiert.
Das heißt, wie stehst du zu dem Satz, fake it till you make it?
Ach, hervorragend. Das ist ja so ein richtiges Lebensmotto von mir. Wenn du nicht selbstbewusst bist, dann tu einfach so, als wenn du selbstbewusst bist. Das kommt von alleine. Wir können halt nicht morgens aufstehen und uns erstmal High Five in den Spiegel geben. Und das ist wie dieser Spruch mit der Selbstliebe. Ich weiß halt nicht, was Selbstliebe ist und wer das auch so erfunden hat. Meiner Meinung nach sind das so Zettelchen, die in Glückskeksen drin sind. Du musst dich selbst lieben. Ich weiß nicht, ob das machbar ist, aber so zu tun, als wenn man sich selber cool und sympathisch findet, ist, glaube ich, so der erste Anfang, um da auch wirklich hinzukommen. Man kommt da nicht drum rum. Manchmal muss man eine kleine Schauspielerin oder ein Schauspieler sein. Und dann läuft das irgendwann auch.
Ich hole uns noch mal kurz zu deinem Lebenslauf zurück. Wir können später noch mal ein bisschen in den Deep Top reingehen. Der Dirty Donnerstag, war der auch der Impuls für deine erste Bühnenshow, die dann irgendwann ins Leben gerufen wurde?
Ich habe damals mit einem Sextoy Großversand zusammengearbeitet, viele Jahre. Und die wollten irgendwann in ihren Filialen, ich glaube, Meet and Greet oder so mit mir machen. Und dann haben wir überlegt, was kann ich da sonst noch erzählen? Und dann kam die Idee darauf, da so ein kleines Frage-Antwort-Format in so einer Filiale zu machen. Und dann gab es irgendwie 25 Tickets und die waren dann in einer Sekunde ausverkauft. Und dann hieß es irgendwann, komm, lass uns doch mal einen Saal mieten, da passen dann 300 Leute. Und habe ich noch gedacht, da kommen noch niemals 300 Leute, um mich zu sehen. Das war nach einer Minute ausverkauft. Und Jahre später sind da Hallen draus geworden mit Tausenden, Abertausenden von Menschen. Also da bin ich auch so reingestolpert.
Was war das für ein Gefühl, als Zuschauer das erste Mal Tickets für dich gekauft haben, um dich zu sehen?
Ich habe mir in die Hose geschissen, weil ich wusste, oh Gott, jetzt habe ich eine Verantwortung. Mhm. Da sind jetzt ein paar hundert Menschen, die haben sich ein Ticket gekauft und möchten dafür auch entertained werden. Ich wusste ja gar nicht, wie das geht. Ich wusste ja gar nicht, wie man eine Bühnenshow macht. Und ich wusste ganz genau, ich muss 2, am besten 3 Stunden Menschen unterhalten. Und da ist mir echt der Stift gegangen. Ja.
Ja, ich war heute Morgen schon mega aufgeregt. Ich war letzte Woche mega aufgeregt. Ich kann mir nicht vorstellen, was das für ein Gefühl ist.
Warum bist du aufgeregt?
Ich glaube, weil ich also vor allem dich halt auch privat schon sehr lange verfolge und das sehr beeindruckend finde, was du einfach so machst. Mhm. Und dir auch gerne dabei zugucke und auch gerne deinen Rat annehme. Ist das so ein, okay, jetzt kommt sie wirklich. Jetzt ist sie nicht mehr nur eine Person am Bildschirm, mhm, sondern ich darf sie heute wirklich kennenlernen. Ich kann mit ihr darüber sprechen, was sie motiviert, was sie antreibt. Kann mich vielleicht danach auch selbst nochmal reflektieren oder neu einordnen. Mhm. Und also ich finde das, was du geschaffen hast, einfach sehr beeindruckend.
Danke sehr.
Gerne. Und habe davor natürlich dann auch den gewissen Respekt, würde ich einfach eben sagen. Und möchte dann natürlich auch gut vorbereitet sein. Du hast tagtäglich mit Medienprofis zu tun. Mhm. Und jetzt komme ich aus dem Kleinburg-Brohl und darf heute hier mit dir zusammensitzen und mich mit dir unterhalten.
Ja, wie lieb von dir.
Ja, gerne.
Danke.
Wie waren so diese ersten Bühnenerfahrungen? Seitdem hast du ja auch schon ganz, ganz viele weitere Shows gemacht. Du warst in verschiedenen Fernsehformaten auch mit dabei. Was hast du in der Zeit über dich selbst gelernt?
Oh, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Ich habe gelernt, dass ich gar nicht so wichtig bin, wie ich annehme. Ich habe sowieso gelernt, dass Menschen gar nicht so wichtig sind, wie sie immer glauben. Das meine ich gar nicht negativ. Es gibt so einen schönen Spruch, den wir alle kennen. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das habe ich gelernt. Ich habe gerne dazu geneigt, Dinge immer mehr aufzubauschen, als das nötig war. Und dass ich sehr gut Kontrolle abgeben kann und muss. Ansonsten kannst du nicht wachsen. Und wahrscheinlich habe ich noch 30 Millionen andere Dinge gelernt, die mir jetzt gerade gar nicht einfallen, die ich gar nicht wiedergeben kann. Aber alles im Allen ist das Schönste, was ich gelernt habe, jedes Jahr neu herauszufinden, was ich eigentlich möchte und was ich eigentlich gut finde und wovon ich gedacht hätte, dass ich das möchte. Und dann war es am Ende gar nicht so. Und das herauszufinden, finde ich schon ziemlich spannend.
Du hast ja auch dein Bühnenformat Intimate Hours, wo du ja auch mit den Personen aus dem Publikum ins Gespräch kommst. Mhm. Und halt eben auch das Format Dirty Donnerstag. Was würdest du sagen, hast du seitdem über Gesellschaft und Beziehungen gelernt?
Dass die meisten Menschen, die eine Beziehung haben, gar nicht zusammenpassen. Dass Menschen gar nicht wissen, was sie möchten und was sie brauchen. Die meisten Leute können ihre Wünsche und Träume gar nicht definieren. Das können sie gar nicht äußern. Menschen wissen immer, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn du sie fragst, was möchtest du denn stattdessen, was ist deine Erwartung, dann ist da meistens eine Leere. Die Leute können nicht genau definieren, was sie eigentlich möchten. Und ich habe gelernt, dass eines der größten Fehler, die man sich im Leben selber antun kann, ist es, nicht zu lernen, Nein zu sagen. Weil du immer beobachtet wirst von Menschen, die darauf nur warten und die schalten und walten dann über dich und tanzen dir auf der Nase rum. Und das ist das Unklügste, was man für sich selber machen kann. Das habe ich unter anderem von den Leuten gelernt. Ja.
Was meinst du damit, wenn du sagst, dass du gelernt hast, dass Menschen in Beziehungen sind, die eigentlich gar nicht zusammenpassen? Warum sind die Menschen dann trotzdem zusammen?
Wir haben so ein gesellschaftliches Bild, dass wir alle in einer Beziehung sein müssen. Also das größte gesellschaftliche Gut ist ja auch immer noch die Ehe. Ehe wird belohnt, Beziehung wird belohnt. Mhm. Das ist so, gerade in der, also nicht nur in der westlichen Welt, aber fast global ist es so, dass wenn du erwachsen bist und du Single bist, dann bist du ja wertlos. Als Frau noch ein Stückchen mehr als Männer. Und deswegen, also eines unserer Grundbedürfnisse ist nun mal die Bindung. Und wir sind Rudeltiere, wir brauchen andere Menschen. Das muss man auch einfach mal akzeptieren. Diese Floskel von, ich kann auch alleine leben und ich brauche niemanden. Das sind so Leute, die wahrscheinlich eine soziale Phobie haben und sich das irgendwie für schön verkaufen möchten. Aber Beziehung ist immer noch etwas, was ziemlich anerkannt ist. Und ich glaube, dass wir manchmal so verzweifelt sind, wenn wir alleine sind oder Single sind, dass wir uns in Situationen stürzen, die gar nicht für uns gemacht sind. Oder auch für den anderen. Viele Leute wissen gar nicht, welche Werte sie vertreten, nach welchen Werten sie leben. Und dann suchen wir uns manchmal eben einen Menschen, um irgendwas zu kompensieren oder um irgendwas zu stillen, irgendwas zu befriedigen. Und dann hast du kurze Zeit später den Salat. Ich finde, eines der schönsten Ratschläge, bevor wir uns in eine Beziehung geben, ist uns immer zu fragen, welches meiner Unsicherheiten wird höchstwahrscheinlich meine nächste Beziehung crashen? Und das ist so ein schöner Ratschlag, weil das die Menschen dazu zwingt, über ihre eigenen Unsicherheiten nachzudenken. Wir gehen blind in Beziehungen und hoffen unterbewusst immer, dass unser neuer Partner oder unsere neue Partnerin für all unsere Wunden, die im Leben irgendwann entstanden sind, ein Pflaster hat. Und wehe dem, derjenige hat kein passendes Pflaster mit dabei oder ein Medikament für unsere Unsicherheiten, dann kracht's immer und immer wieder. Und wenn sich das alle mal fragen würden oder auch hinterfragen würden, würden höchstwahrscheinlich spekulativ mehr Beziehungen zustande kommen, wo die Menschen auch wirklich zusammenpassen.
Muss man sich in einer Beziehung auch immer ergänzen oder darf man ruhig unterschiedlich, also auch gleich sein?
Wenn die Unterschiede, die man hat, ergänzend sind, dann ist es schön. Man braucht Gemeinsamkeiten, das ist sehr wichtig. Wenn Menschen sehr verschieden sind, glaube ich, passt das nicht, es sei denn, es ist eine absolute Ergänzung. Also wenn du wirklich vom anderen dazu noch was lernst und man im Laufe der Jahre sich ein bisschen mehr angleicht, dann passt das schon. Aber wenn du eine Globetrotterin bist und die Welt erkunden möchtest und ein Freigeist bist und dein neuer Partner ist ein Couch-Potato und der ist nicht kultiviert und der möchte nichts von der Welt sehen und den interessiert auch nichts Neues und der möchte auch nichts dazu lernen, dann ist die Frage immer, wer am Ende da als Verlierer aus der Sache geht oder wie frustrierend das auf Dauer ist. Ich halte es schon für sehr wichtig, dass man viele Gemeinsamkeiten hat. Deswegen sind ja auch die Beziehungen, von denen wir behaupten, dass die am schönsten sind, meistens bei Menschen, die schon fast sich wie Geschwister ähneln. Es läuft immer noch am besten.
Okay, und nehmen wir mal an, wir haben jetzt ein Pärchen oder vielleicht du auch ein Pärchen in deinem direkten Bekanntenkreis. Wir haben eine Globetrotterin und ein, nennen wir es jetzt mal salopp, Couch Potato. Mhm. Was würdest du diesem Pärchen raten?
Ich denke, dass dieses Beispiel mit, sie möchte die Welt sehen und er nicht, das ist fast schon noch das geringste Problem. Schlimmer wäre, wenn die Werte komplett auseinandergehen. Und ich finde, dass das Themen sind, über die man sprechen müsste. Weißt du, die Leute sagen immer, das Wichtigste in der Beziehung ist Kommunikation. Und dann sage ich immer, naja, kennst du ein Paar, was keine Kommunikation hat? Es geht nicht darüber, dass wir reden, sondern worüber wir reden. solche Beziehungen, die erledigen sich meistens immer so ein bisschen von alleine, weil irgendwann kommt der erste Frust, wenn du merkst, es passt einfach nicht. Merkst du das, weil es dir immer wieder vor die Füße fällt? Du hast ständig Stress mit dieser Person und kommst nicht weiter. Und so blöd das auch klingt, ich denke, da muss sich dann der eine oder die andere irgendwann fragen, was wäre, wenn ich das Ganze jetzt noch 10 Jahre mitmachen würde? Es ist eine schöne Frage. Menschen, die unglücklich in Beziehungen sind, einfach mal zu fragen, stell dir mal vor, dein Partner oder Partnerin ändert sich jetzt nicht mehr und du müsstest mindestens noch 10 Jahre mit dieser Person aushalten. Welches Gefühl kommt da in dir hoch? Und wenn du sagst, ja, ist okay, weil irgendwo stimmen da noch ein paar andere Sachen, dann ist das fein. Wenn dir aber schlecht wird, alleine bei der Frage, ist das ein tolles Zeichen dafür, dass wenn da keine Änderung in Sicht ist, keine Ergänzung, ist das, glaube ich, keine Beziehung, in der du sein solltest.
Sind das so die Themen, die auch bei Intimate Hours, bei deinem aktuellen Bühnenprogramm besprochen werden?
Ja, was interessant ist, das letzte Mal mit Intimate Hours hatten wir vor 1,5 Jahren und da waren die Fragen noch ganz anders. Ich habe das Gefühl, dass in den letzten 1-2 Jahren super viel passiert ist. Es kann natürlich sein, dass die Leute mir auch mehr zugehört haben oder sich allgemein mit den Themen mehr beschäftigen. Ich meine, der Mensch, der sich für Intimate Hours ein Ticket holt, der hat ja ein Interesse für die Weiterentwicklung. Und finde, dass die Leute mit ihren Fragen so super schon fortgeschritten sind und so reflektiert diesmal auch sind, dass sie sich eigentlich von mir nur noch den dritten Arschtritt holen, den unparteiischen. Aber grundsätzlich geht es sehr, sehr oft um Dating-Probleme oder auch um Selbstfindung. Also ja, das ist so das grobe Spektrum.
Was war der schönste Bühnenmoment, den du dabei erleben durftest?
Ich habe keinen schönsten Bühnenmoment. Ich finde, jedes Mal, wenn ich ein tolles Publikum habe, wo die Energie geil ist, ist das ein schöner Bühnenmoment. Ein besonderer Bühnenmoment wäre, wenn der Oberbürgermeister am Sonntag bei meiner Show in Koblenz danach überraschend auf die Bühne käme und mir die Ehrenbürgerschaft von Koblenz überreichen würde.
Wir werden es mal weiterleiten.
Nicht. Tut er aber wahrscheinlich nicht. Lässt sich noch nicht mal blicken bei meinen Shows.
Vielleicht musst du ihn auch mal explizit einladen.
Okay. Nächste Frage. Steht denn da sonst noch auf deiner schlauen Karte?
Neben deiner Karriere auf der Bühne hast du ja auch schon diverse Fernsehauftritte gehabt, Bücher veröffentlicht. Mhm. Du hast 2 Podcasts, einen mit dir selbst und einen mit Candy Crush. Und hast aber auch schon einige Firmen gegründet. Mhm. Darf man ja auch nicht außer Acht lassen. Wie entscheidest du, was dein nächstes Projekt wird?
Oh, ich muss dafür schon brennen. Ich fange nichts an, was mir nicht schon seit Ewigkeiten im Kopf umherschwirrt. Ich kenne viele Menschen, die mich immer fragen, Nicolette, ich würde mich gerne selbstständig machen. Was glaubst du denn, was die Leute so gebrauchen könnten? Und ich sage immer, das ist der falscheste Ansatz. Wenn der Grundwunsch Selbstständigkeit ist und du dann erst überlegst, womit, das funktioniert so nicht. Du brauchst erstmal ein Verlangen nach einem Projekt, einem Gegenstand, einer Dienstleistung oder sowas. Und daraus würde dann eine Selbstständigkeit resultieren. Bei mir steht nicht im Kalender einmal im Jahr ein Buch rausbringen, sondern wenn ich das Gefühl habe, da ist ein Thema, was ich mitteilen möchte, dann würde daraus resultieren, dass ich ein Buch schreibe. So rum mache ich das immer. Also es muss mir irgendwie in den Sinn kommen. Mhm. Und wenn ich eine Idee habe, denke ich da sehr, sehr lange drüber nach. Sehr lange. Ich nehme mir viel Zeit, um wirklich behaupten zu können, ich möchte da jetzt Zeit, Geld und Motivation reinstecken.
Mhm. Das klingt aber eigentlich auch nach einer großen Freiheit, die du da genießen kannst, oder? Dass du halt wirklich dem nachgehen kannst, was du auch machen möchtest.
Voll. Ich genieße total viele Privilegien. Allein schon, dass ich die Reichweite habe und die finanziellen Möglichkeiten. Das ist natürlich immer ein toller Startschuss für neue Projekte. Das haben viele andere dann zum Beispiel wiederum nicht. Aber ich weiß auch, was dafür immer drauf geht. Also es kostet mich ja schon immer Kraft. Es gibt bestimmt Menschen, die glauben, ich penne jeden Tag bis 10 und dann mache ich mein Beauty-Programm bis 12 und irgendwann bewege ich dann meinen Arsch aus dem Haus und pflück mittags Gänseblümchen. Dem ist nicht so. Also ich liege schon oft wach im Bett und dann weine ich auch oder fühle mich total unter Druck gesetzt, weil diese Verantwortung so extrem ist. Also ich weiß ja gar nicht, ich kriege schon gar nicht mehr zusammen, wie viele Mitarbeiter ich habe oder wie viel Verantwortung auch finanziell. Das ist schon eine Hausnummer, aber ich würde das nicht ändern wollen, weil diese Freiheit, die ich bekommen habe dadurch, diesen Luxus, dieses Luxusgut, Selbstbestimmtheit, das ist mir ganz viel wert. Ich liebe das, selbstbestimmt zu leben.
Und mit wem besprichst du solche Entscheidungen? Also wenn du auch mal vielleicht einen Rat brauchst?
Ja, also am liebsten würde ich mich damit mit meinem Ehemann auseinandersetzen, der selber erfolgreich, selbstständig ist und Ahnung von allem hat und ganz kompetent ist und eine super Expertise mit sich bringt. Ich habe aber keinen Ehemann, der so ist. Ich bin mein eigener Ehemann. Ich mache schon sehr viel mit mir selber aus, aber ich habe ja auch ganz tolle, pfiffige Leute in meinem Leben, Geschäftspartner, Geschäftspartnerinnen, die ich dann manchmal zu Rate ziehe. Zu gucken, wo die Stärken bei den Mitmenschen liegen, das ist immer ganz schön, weil ich bei verschiedenen Themen verschiedene Leute frage. Aber das Gröbste mache ich meistens mit mir alleine aus. Und das liegt auch daran, weil ich manchmal Ideen habe, die kann ich mit niemand anderem besprechen, weil ich ja auch so ein großes künstlerisches Gen in mir habe. Und wenn du keine Künstlerin bist, würdest du niemals verstehen, was ich jetzt gerade vorhabe. Also muss ich manchmal auch die Sau alleine schlachten.
Wie startest du dann in so neue Projekte? Hast du Routinen, die dir dabei helfen? Also hast du immer so quasi ein Arbeitsblatt, das nimmst du dir raus und dann sagst du erstmal, okay, heute ist der 8.3. und ich starte jetzt mit der Überschrift und habe dann ein Schema, oder ist das total flexibel?
Das kommt immer ganz auf das Projekt an. Also bei meinen Companies ist es so, dass die Aufgaben ganz klar verteilt sind. Und wir haben natürlich auch Jahresmeetings, wo wir besprechen, was über 12 Monate passiert. Wir haben einmal in der Woche ein Meeting, wo wir die neuesten Dinge besprechen. Ich bin dann immer diejenige, die dann in einem großen Meeting sitzt mit allerhand Abteilungen und irgendwann so eine kreative Idee reinschmeißt. Und die anderen müssen dann gucken, wie sie es ausbaden und wie sie es auf die Beine stellen. Das ist immer ganz schön. Und entweder realisiert man das oder es funktioniert auch manchmal einfach nicht. Wenn ich eine Tour schreibe, fange ich immer sehr, sehr früh an. Und das passiert immer phasenweise. Ich sitze dann vorm Laptop und kann entweder 2-3 Stunden durchschreiben und 5 Monate später finde ich das, was ich geschrieben habe, wieder richtig kacke und dann lösche ich wieder alles und fange von vorne an. Wenn ich ein Buch habe, dann arbeite ich sehr gerne mit Autoren zusammen und ich schicke den Sprachnachrichten und Sprachnachrichten manchmal um 4 Uhr nachts, manchmal um 13 Uhr und das muss dann zu Papier gebracht werden. Also es ist immer total unterschiedlich, aber durchschnittlich kann man sagen, an so einem Tag wie heute, ich hatte gestern und vorgestern eine Show und heute bin ich aufgestanden. Und heute Morgen habe ich schon mit 2 Leuten aus meinem Team gesprochen, die bei mir zu Hause sind. Also bei mir zu Hause noch immer Leute, die da arbeiten. Und ich habe jetzt die Podcast-Aufnahme und gleich fahre ich ins Büro und muss was für meine Steuer 22 machen und muss noch was für die Künstlersozialkasse fertig machen. Und so arbeite ich dann ganz normal meine Routinen ab und habe dann gerne um 17.30 Uhr, 18 Uhr Feierabend. Am Ende ist es manchmal ein ganz normaler Bürotag.
Wie gehst du denn mit Fehlentscheidungen um oder mit Entscheidungen, wo du im Nachhinein sagst, ja, machen wir so vielleicht nicht nochmal, aber gerne anders?
Also man geht ja immer aus Dingen, die nicht so gut funktioniert haben, mit einem ganz großen Know-how raus. Und wenn ich mich dann hinterfrage, wie war meine Anfangsmotivation und woran hat es gelegen, dass es nicht geklappt hat, da kommt das Learning. Und das ist in der Businesswelt schon ziemlich lehrreich. Und das gehört dazu, es kann nicht immer alles gut gehen. Manchmal verliert man auch Geld oder man hat mit Projekten nur Ärger. Das ist so. Das ist, wenn man Business machen möchte, kann es nicht immer schön sein.
Was motiviert dich trotzdem immer weiterzumachen?
Ich liebe mein Leben und ich würde mit keinem Menschen das Leben tauschen wollen. Ich kann jeden verstehen, der neidisch auf mein Leben ist.
Wie gehst du mit Angst um, wenn sie dich einholt?
Fragen, wo es herkommt, wie berechtigt die Angst ist. Gucken, ist es nicht einfach nur ein Gedanke? Die meisten unserer Gedanken sind ja nicht der Realität. Und wenn ich dann so richtig in die Angst reinhorche, dann kriege ich meistens auch ganz schnell raus, wo es herkommt. Das Gegenteil von Angst ist Vertrauen. Und wenn ich wieder ins Vertrauen zurückgehe, dann geht das auch meistens.
Welche Rolle spielt Spiritualität für dich?
Ich bin ja eine Esomaus. Ne? Ich bin ja schon so eine kleine Kräuterhexe. Ich liebe Esoterik. Das ist so meine Religion, wenn man sagen kann. Und manchmal finde ich da auch so ein bisschen Halt oder Inspiration drin oder finde es einfach nur spannend. Aber ja, ich bin die, die mit den Toten redet, ne?
Du begleitest ja auch jedes Jahr die Rauhnächte. Ich hoffe, ich habe es jetzt so richtig gesagt. Und nimmst ja auch immer deine Community dabei mit und motivierst sie dann, das eben mit dir gemeinsam sozusagen zu machen. Was genau ist das Ziel von diesen Rauhnächten? Was bedeutet das für dich?
Du, eigentlich ist es nur nochmal ein, so ein bisschen wie Vorsätze nehmen fürs neue Jahr. Was habe ich eigentlich so geplant? Außerdem ist es immer ganz schön, wenn ich am Ende des Jahres da sitze und meine Wünsche fürs neue Jahr formuliere, zu gucken, stehen eigentlich wieder die gleichen Wünsche wie letztes Jahr drauf oder hat sich davon vielleicht sogar schon was erfüllt? Also so zum Ende des Jahres hin einmal kurz zu reflektieren, was ist eigentlich bereits passiert, ist auch immer ganz spannend. Und ich glaube, dass dieses Ritual einfach dabei helfen soll, nochmal fokussierter zu sein. Aber was viele zum Beispiel auch nicht wissen, ist, ich schreibe seit 9 Jahren jedes Jahr im Dezember einen Brief an mich selber, den ich ein Jahr später dann öffne. Und das haut dich immer um. Wenn du an Silvester den Brief aufmachst, den du dir ein Jahr zuvor geschrieben hast, da checkst du nochmal richtig die Lage. Krass, was ist da eigentlich alles passiert und wie habe ich mich auch verändert?
Was schreibst du dir dann in dem Brief, was du in dem Jahr erlebt hast oder was dir aktuell durch den Kopf geht, was du gelernt hast?
Witzig ist es, sich die Briefe von vor 9 Jahren durchzulesen. Da schüttelt man mit dem Kopf. Ich schreibe, was ich schön gefunden habe. Ich schreibe aber auch, was ich gerne an mir ändern möchte. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn man abends im Bett liegt, einmal kurz über eine Sache nachzudenken, die man am Tag scheiße gemacht hat, die man sich gerne abgewöhnen möchte. Tut immer ganz gut. Wie ich mich selber behandeln möchte, wie ich andere behandeln möchte, was ich gelernt habe und so, was mir besonders gut getan hat. Wenn jeder mal überlegt, was hat mir in den letzten 12 Monaten besonders gut getan, welcher Moment war das eigentlich? Und man schreibt das auf, lernst du echt viel. Weil das manchmal Dinge sind, die du gar nicht so wahrnehmen würdest, was dir besonders gut getan hat.
Und das sind ja vor allem die, an denen wir eigentlich festhalten sollten und an denen wir uns auch weiterentwickeln. 100%
Sachen, die wir uns ganz weitaus mehr auf die Fahne schreiben müssten. Manchmal, weißt du, wir haben so Vorstellungen oder Träume und dann erfüllen die sich irgendwann und du denkst dir, ach okay, war jetzt gar nicht so geil, wie vermutet. Und dann bringt einem das ja auch immer irgendwie so ein bisschen näher, sich nochmal richtig zu fokussieren, wo möchte ich hin.
Esoterik ist ja ein Thema, das ist immer ein schmaler Grat, wenn man in einer Gesprächsrunde sitzt. Mhm. Ein noch viel schmalerer Grat ist aber oft das Thema Sexualität. Mhm. Ist nach wie vor ein sensibles Thema, aber neben dem Dirty Donnerstag hast du ja auch schon eine Kollektion an Sexspielzeugen auf den Markt gebracht, hast auch schon mit verschiedenen Marken in der Branche zusammengearbeitet. Mhm. In der Öffentlichkeit ist es ja so, entweder heiß diskutiert oder totgeschwiegen. Mhm. Woher nimmst du den Mut, über Sex zu sprechen?
Ich sehe keinen Anlass, nicht über Sex zu sprechen. Das ist wie wenn jemand sagt, ich bin unsicher, weil ich mich nicht gut genug fühle, dann frage ich immer, was genau spricht denn gegen dich? Und dann fällt den Leuten meistens gar kein Argument ein. Also Menschen sind ja alles erotische Wesen. Also wir alle haben ein erotisches Empfinden und das hat die Natur so eingerichtet, damit es Menschen gibt. Wir müssen ja Sex haben irgendwie. Auch wenn ich nicht glaube, dass Sex ursprünglich dafür gemacht ist, um Kinder zu zeugen. Aber wir alle haben wahrscheinlich Sex, mehr oder weniger. Und ich hoffe, dass wir alle auch Sex gut finden. Und wenn doch Sex so ein Bestandteil der Menschheit ist, so wie Essen und Trinken und Lieben und Lachen oder auch Angst zu haben, ich verstehe nicht, dass es so schambehaftet ist, dass wir da nicht drüber sprechen können. Sex ist so ein breites Business. Nicht nur der Sex selber, sondern alles, was damit zu tun hat. Ich würde schon fast behaupten, das ist ja wie so eine eigene Weltmacht. Und so zu tun, als wenn das non-existent wäre, das halte ich für töricht.
Wie gehst du mit Kritikern um? Ich erinnere mich daran, du hast mal an einem TV-Format teilgenommen, hast du auch offen über deine Marke gesprochen und deine Produkte und hast danach berichtet, dass die Monikas auf Facebook das im Anschluss nicht so gut gefunden haben.
Ich weiß gar nicht so genau, was du jetzt meinst.
Ich glaube, das war Perfektes Dinner.
Oder Promi-Shopping Queen.
Oder Shopping Queen, genau. Ja. Und da hattest du eben auch ein bisschen durch dein Haus geführt und hattest
ja,
dann auch
das stimmt.
Genau, die Sextoys präsentiert und darüber gesprochen. Und im Anschluss hattest du dann erwähnt, dass auf Facebook irgendwie so ein kleiner Shitstorm zustande gekommen ist.
Ja, also Facebook ist ja auch so ein Pflaster, da tummeln sich ja Leute, die ziemlich frech sind. Und das sind ja meistens dann Frauen, die im Alter meiner Mutter sein könnten. Das kann so eine sehr gefährliche Kategorie Mensch sein. Ich bin bei dem Format, sollte ich was über mein Privatleben erzählen. Und ich habe in den letzten 3,5 Jahren knapp 750.000 Sextoys verkauft. Das ist eine Menge. Und dieses Business ist ja nicht so ein riesiges, riesiges Business geworden, weil es keiner haben möchte, sondern weil der Bedarf da ist und Bedarf bestimmt immer das Angebot. Und Leute, die finden das teilweise sehr vulgär oder verpönt oder genieren sich, wenn darüber gesprochen wird. Aber dass da ein richtig riesiges Business mittlerweile hintersteckt, was sehr viel Arbeit ist und was mich und mein Team mit sehr viel Stolz erfüllt, davon haben die Leute keine Ahnung, weil die wahrscheinlich ihr Leben lang immer Windeln gewechselt und Brot gebacken haben. Und daraus nehme ich einfach meine Motivation. Mich stört es nicht so, weil es läuft, es ist ja erfolgreich. Mhm. Paris Hilton hat irgendwann mal gesagt, und es hat wahrscheinlich auch so eine arrogante Unternote, sie hat gesagt, während die Leute mich auslachen, laufe ich zur Bank und check mal kurz meinen Kontostand. Und dann fragt sich, wer am lautesten lacht. Und da muss man ja einfach recht geben. Also es wäre ja absolute Zeitverschwendung, wenn ich mich da reinsteigern würde.
Magst du es trotzdem mit der Provokation dahinter zu spielen?
Ich finde es nicht provokant. Ich finde es überhaupt nicht provokant. Nichts an dem, was ich mache, ist provokant. Wenn das jemand so empfindet, dann wird es Zeit, ein Buch zu lesen.
Wie sollte man sich mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man vielleicht selber auch merkt, ich habe da eine Hemmschwelle?
Ich weiß nicht, ob es dabei um Sexualität geht, aber zu behaupten, dass ich provozieren möchte, ich verstehe da nicht so richtig den Punkt hinter. Weißt du, ich habe ja unter anderem auch ein Business für Duftkerzen und das wird nie kritisiert, weil es Duftkerzen sind. Und die Menschen kaufen Duftkerzen genauso, wie sie sich Sextoys, weil beides ein Grundbedürfnis stillt. Und wenn das jemand als Provokation ansieht, dann wäre es ja auch einfach mal spannend zu wissen, wo derjenige herkommt, wo derjenige das gelernt hat, dass es etwas Vulgäres ist. Und dann würde mich mal interessieren, wie die restliche Weltanschauung von dieser Person ist. Das ist nicht mein Thema. Ist mir scheißegal, womit derjenige sich beschäftigen soll. Mit der kompletten Menschheit. Mit dem kompletten Globus meinetwegen. Fang nochmal bei der ersten Klasse an.
Ich habe ja eingangs schon aufgezählt, was du alles so Tolles schon auf die Beine gestellt hast, was du schon alles erlebt hast. Hast du manchmal Angst, dass dir alles zu viel werden kann?
Oh, mir wird manchmal alles zu viel. Also, wenn du glaubst, dass ich das alles easy finde, es gibt Tage, da ist mir einfach alles zu viel. Mhm. Und das sind, also, wenn Menschen einen schlechten Tag haben, sind das meistens Tage, wo wir nicht mehr agieren, sondern nur noch reagieren. Das fängt morgens schon an. Dinge, die du zu erledigen hast, ich sage immer Erwachsenenarbeit, ja? Du musst zum Amt, dann musst du einen Perso beantragen, einen Reisepass, dann musst du einen Kontoauszug machen, was für die Steuer fertig machen, die Kleine vom Kindergarten abholen, dann kommt noch der Schornsteinfeger. Das sind ja so Tage, die wir meistens beschissen finden, weil wir eine Liste abarbeiten, damit wir am Ende nicht im Knast landen. Und mir wachsen natürlich Dinge manchmal über den Kopf. Vor 2 Jahren war ich auf großer Deutschlandtour. Ich hatte 25 Städte, große Hallen, tausende, abertausende von Menschen, von Tempodrom bis Barclay Arena. Zeitgleich bin ich umgezogen in eine Mietswohnung. Bin in diese Mietswohnung eingezogen und dann habe ich doch ein Haus gefunden, was ich dann gekauft habe. Bin während der Tour also umgezogen und habe noch ein Haus gekauft, bin also wieder umgezogen innerhalb von 10 Wochen. Dann musste ich noch den Jahresabschluss machen. Dann habe ich eine neue Firma aufgemacht, noch eine neue Firma geschlossen. Da saß ich zu Hause und ich habe so laut geweint. Ich habe so geweint, dass ich schon hyperventiliert habe. Und das war so ein Tag, da würde ich behaupten, es war mir zu viel. Eine Nuance. Und das gehört dazu. Mhm. Ich weiß aber auch, dass es weitergeht. Und manchmal frage ich mich dann auch, ach Nigilette, wo ist jetzt eigentlich wirklich das Problem? Und dann muss man sich so ein bisschen erden oder Arbeit abgeben oder sich Hilfe holen. Und das mache ich dann auch. Und dann geht's auch weiter.
Wie gut kannst du Arbeit abgeben?
Hervorragend. Ich betreibe kein Micromanagement. Das heißt, ich muss nicht Herr über alles sein. Ich habe gerne kompetente Menschen um mich rum. Menschen, die mich inspirieren. Es gibt Menschen, die können Dinge weitaus besser als ich. Also jeder hier in diesem Raum hat ja irgendwas gelernt oder irgendwelche Skills, die ich nicht kann. Mhm. Und ich glaube, als Unternehmerin ist eines der Fehler, die man machen kann, nicht Menschen im Blick zu behalten. Es kann auch sein, dass jetzt hier jemand im Raum ist, wo ich denke, oh, deine Kompetenz könnte ich in meiner Company gut gebrauchen. Und anstatt zu sagen, nee, aber ich will das jetzt nicht abgeben, ich brauche die Kontrolle, gebe ich doch lieber Arbeit ab, habe erstens weniger zu tun und jemand anderen mit einer Sache beschäftigt, die er besser kann als ich. Also entsteht daraus ja Wachstum. Wenn du Arbeit nicht abgeben kannst, bleibst du immer eine One-Woman-Army, ein Ein-Mann-Betrieb und deine 2 Hände können nicht mehr machen als 2 Hände, bleibt ein Taschengeld. Ist nicht klug.
Worauf achtest du, wenn du Personen für dein Team neu einstellst?
Dass die ihr Maul aufmachen. Und ich sag das wirklich so, wie es ist. Die müssen wirklich die Schnauze aufmachen. Ich muss wissen, was die möchten und was die nicht möchten. Ich will nämlich, dass es jedem gut geht. Ich möchte, dass die Leute Verantwortung übernehmen. Ich suche ja Mitarbeiter, weil ich Arbeit habe. Diese Arbeit muss erfüllt werden. Also in erster Linie suche ich Mitarbeiter und keine Freunde zum Kaffee trinken. Und wenn ich merke, dass jemand mit der Arbeit nicht hinterherkommt oder nicht glücklich ist oder unzufrieden ist, dann passt das nicht. Dann bin ich keine Bereicherung für denjenigen. Das muss schon stimmen.
Was hast du in deiner Rolle als Geschäftsführerin gelernt?
Dass nicht jeder selbstständig denken kann. Dass man das Leuten aber beibringen kann, dass man Leute an die Hand nehmen kann und denen noch viel mitgeben könnte, wenn derjenige bereit dazu ist, dass das Finanzamt frech ist, dass es sich alles holt. Also wenn ich irgendwann tot bin, buddeln die mich, glaube ich, auch aus, damit sie wirklich alles hatten von mir am Ende. Jeden Knochen. Und dass ich in all den Jahren Buchführung so beschissen finde wie noch nie. Es ist nicht besser geworden. Und ich deswegen Menschen liebe, die Buchführung gerne machen und denen auch gerne viel Geld bezahlen.
Du greifst mir vorweg, ich habe mir hier aufgeschrieben, in einer Story hast du kürzlich gesagt, dass du allen Gründerinnen, vor allem Frauen,
ja,
einen guten Steuerberater empfiehlst.
Und einen Rechtsanwalt.
Genau, warum und was noch, wäre jetzt die Frage.
Also, ich möchte vor allen Dingen Frauen, also erstmal möchte ich Frauen ermutigen, sich selbstständig zu machen. Männer sind einfach mutiger. Mhm. Und das ist schade, weil statistisch gesehen Businesses, die von Frauen gegründet und geleitet werden, erfolgreicher sind. Aber wir sind immer noch in der Unterzahl, was die Businessgründungen betrifft, aus verschiedenen Gründen, Dinge, die im System noch nicht so passen. Ich kenne viele Frauen gerade in diesem Business, oder nehmen wir mal das Influencer-Business, das wird ja von über 90% von Frauen betrieben und da werden Millionen Umsätze gefahren. Ich glaube trotzdem deswegen noch nicht, dass das ein super Fundament ist für dieses Business, weil viele Frauen, auch wenn die damit viel Geld verdienen, nicht Herrscher über dieses Business sind, denn die meisten von denen haben keine Ahnung von ihrer Buchführung, keine Ahnung von ihren Finanzen, das geben die immer ab, meistens an Männer, und gehen mir noch nicht verantwortungsvoll genug mit dem Business um. Und da ist für mich so ein bisschen die Krux vergraben. Wenn du dein Business machst, versuche jede Abteilung eine Zeit lang alleine zu durchlaufen, dass du es im Notfall immer noch alleine machen könntest. Ich habe im Lager schon gepackt, Buchführung selber gemacht, Bestellungen gemacht, Ämtergänge selber gemacht. Also theoretisch könnte ich im Notfall eine Zeit lang überleben, wenn sie mir morgen alle kündigen würden, behaupte ich jetzt mal. Und das können Männer meistens immer noch mehr als Frauen.
Also es ist aber trotzdem wichtig, die Fäden immer in der Hand zu haben. Zu leiten, aber die Fäden immer in der Hand zu haben.
Ja, ja, also auch wenn du gute Mitarbeiter hast, die verschiedene Bereiche einnehmen, musst du ja am Ende immer noch gucken, dass du trotzdem die Kontrolle über das gesamte Business hast, weil, egal was schief geht, ich bin ja die Blöde. Mhm. Ich halte ja mit meinem Arsch hin. Und deswegen muss ich zumindest immer noch ein Auge überall drauf haben. Ich muss auch, wenn jemand anderes einen Fehler macht, der Konsequenzen haben könnte, das rechtzeitig merken. Und das kannst du nur merken, wenn du weißt, was derjenige macht.
Was sind deine Ziele für dieses Jahr, aber vielleicht auch darüber hinaus?
Ich möchte dieses Jahr genauso wie letztes Jahr sehr viel reisen, weil meine Priorität im Reisen liegt. Das hat mir sehr viel gegeben und ich fand es unfassbar schön, die Welt zu sehen. Ich habe neue Projekte im Kopf, die ich gerne durchsetzen würde. Ich würde gerne wieder ein Buch schreiben. Und nach wie vor habe ich ja im Kopf, dass ich gerne zum Teil in London leben möchte, was sich allerdings als schwieriger gestaltet als gedacht. Aber irgendwie möchte ich dann doch gucken, dass ich das so ein bisschen mehr erfülle. Das ist so das, was ich dieses Jahr vorhabe. Also meistens sind es mehr private Dinge, weil es geschäftlich eigentlich ganz gut läuft.
Mhm. Warum hast du dein Herz in London verloren?
Ja, ich habe hier Langeweile. Also ich liebe ja Koblenz, das ist ja meine Wahlheimat seit 2011 und finde Koblenz wirklich ein Traum. Ich finde, Koblenz ist ein Märchen und ich bleibe auch dabei. Mir fehlt hier so ein bisschen, wie drücke ich mich dann diplomatisch aus? Du, mir ist hier einfach langweilig. Hier ist nicht so spannend, ich brauche mal ein bisschen Sexiness und in London ist das einfach. London ist bunt, London ist Multikulti, London ist offen. Ich liebe den Charme in London. Ich finde das Freakige, das Punkige, das Elegante, alles kommt da aufeinander. Und ich habe in London einfach immer eine gute Zeit. Das ist eigentlich so basically, worum es geht.
Aber eine Koblenzerin haben wir deswegen trotzdem nicht verloren, oder?
Nee, sag ich dir jetzt. Also ich wohne schon sehr gerne hier und ich genieße auch die Privilegien hier. Aber hier muss mal ein bisschen was passieren. Uns ziehen ja die jungen Leute weg. Mhm. Oder irgendwann wird dann so eine Geisterstadt hier raus oder nur eine Stadt, die nur noch von Touristen belagert ist. Und ich finde Tourismus gut, weil der nährt auch so eine Stadt. Aber wäre ja schade, wenn es kaum noch Einheimische gibt, weil die irgendwann alle gegangen sind, weil hier nur los ist.
Und irgendwie landen wir jetzt dann wieder beim Bürgermeister von Koblenz, ne?
Lieber Herr Bürgermeister, wenn Sie das hier hören, zu jeder Show herzlich eingeladen. Ehrenbürgerschaft wäre auch toll. Sind nämlich, ich glaube, in den letzten 100 Jahren oder so gerade mal nur 3 Frauen auf 250 Männer.
Das ist eine Menge.
Haben sie Adolf Hitler rausgenommen. Der war ja auch mal Ehrenbürger.
Sympathisch.
Oh ja, sympathisch, ne? auf dich, Koblenz, mit Rodius. Hitler und Rodius in einem Satz, das könnt ihr rausschneiden. Pau, pau.
Hast du einen ultimativen Dating-Tipp für uns? Oder was geht gar nicht beim Dating?
Boah, was gar nicht geht, das machen die meisten Menschen. Die setzen sich an einen Tisch mit ihrem Date und stecken erstmal ihre Grenzen ab. Das kannst du zum Beispiel bei First Dates immer gut beobachten. First Dates ist ja wissenschaftlich das beste, voyeuristischste Format, um zu gucken, wie Menschen daten. Und die setzen sich an einen Tisch und erstmal machen die ihrem Gegenüber klar, was geht und was nicht geht. Also wenn du dich datest, dann guck erstmal, ob du eine Grundoffenheit hast, ob du überhaupt daten möchtest und nicht erstmal mit der Axt durch den Wald laufen, damit dir bloß wieder keiner wehtut. Daten ist halt ein Abenteuer und sich in eine Beziehung zu stürzen ist nun mal ein Risiko. Dein kleines Herzchen kann gebrochen werden oder auch nicht. Dem musst du dir bewusst sein. Aber diese Leute, die durchs Leben laufen und immer ihre Schutzmaßnahmen immer überall ergreifen müssen, da stimmt was nicht. Und ich finde, daten sollte Spaß machen. Das ist lustig. Das kann man wie so ein tolles Hobby sich auch anschauen. Das soll einfach nur Bock machen. Es geht um nichts anderes, als einen anderen Menschen kennenzulernen, sich selber kennenzulernen. Das ist ja auch immer eine tolle Möglichkeit. Und alles andere steht noch in den Sternen. Mhm. Es hat noch keiner einen Ehevertrag unterschrieben beim ersten Date.
Kleine Anekdote dazu, ich war vor 2 Wochen mit Freundinnen in Köln unterwegs, noch einmal stand ein Herr vor mir.
Mhm. Na, erzähl doch jetzt mal, jetzt wird es doch spannend.
Ja, es wird für dich spannender als für mich, glaube ich.
Rodius wieder in die Hand, Rodius.
Da stand ein Mann vor mir, er ist mir vor allem aufgefallen, weil er ein knallrotes Hemd getragen hat und ich deswegen meinen Blick so dahin gerichtet habe.
Und du so Red Flag.
Genau, und ich so Red Flag, nee, aber ich so, ich kenne diesen Mann, warum kenne ich den? Auf einmal habe ich meine Freundin so auf den Arm gehauen und habe gesagt, das ist der Mann, der mit Nicolette das Date bei First Dates hatte.
Oh, nein! Oh, upsi. Ja.
Ja.
Liebe Grüße.
Genau, da schließt sich nämlich der Kreis wieder, dass man manchmal das Gefühl hat, dass wir eben doch befreundet sind. Weil ich mir dachte, woher kenne ich den denn jetzt? Woher kenne ich den? Ja, und so.
Das war ein ganz netter Mann, der mir wirklich echt eine schöne Folge gemacht hat. Und ich finde, dass viele Männer sich ein Beispiel an ihm nehmen sollten, weil der von der Kommunikation wirklich eine 1++ war. Ich kann das immer wieder nur sagen. Das war ein wunderschönes, sehr, sehr angeregtes Date. Also selten so einen angenehmen Mann gedatet wie ihn.
Und der hat ja sogar noch ein kleines Geschenk dabei gehabt.
Der war ganz toll. Du hast einfach gemerkt, dass der rhetorisch fit war.
Gibt es trotz all der Offenheit, die wir heute hatten, Tabuthemen für dich, über die du nicht sprechen würdest?
Es gibt keine richtigen Tabuthemen, über die ich nicht sprechen würde, aber es gibt Themen, die so ausgelutscht sind, die ich selber einfach nicht mehr hören kann und wo ich auch glaube, dass da so viel Information in den letzten Jahren geflossen ist, dass alle jetzt Bescheid wissen. Aber nee, ich glaube, ich habe kein Tabuthema. Dafür bin ich zu schambefreit.
Nicolette, wir haben heute ein buntes Potpourri an sämtlichen Themen abarbeiten können. Du hast mir einen fantastischen Einblick in deinen Werdegang geben können. Aber trotz allem und trotz all der Fragen, die ich dir heute gestellt habe, würde ich gerne von dir wissen wollen, gibt es eine Antwort, die du selbst noch nicht gefunden hast?
Es gibt bestimmt einige Antworten, die ich selber noch gar nicht gefunden habe und wahrscheinlich werde ich die auch in diesem Leben nicht mehr beantwortet bekommen. Ich fände eine Sache ganz spannend, die kann man aber nicht beantworten. Und die sage ich ja auch nicht. Auch schön, oder?
Ja, nee,
nein. Ich kann ja mal sagen, vielleicht kriege ich es auch einfach nicht formuliert. Ich glaube nicht, dass es für jeden Topf einen Deckel gibt. Mhm. Ich glaube, dass es Menschen gibt, die finden nicht den passenden Partner oder die Partnerin. Sorry, dass das jetzt keine motivierenden Worte sind. Und ich würde gerne vom Universum wahrscheinlich wissen, gibt es irgendwo da draußen in der Welt das passende, passendste, allerpassendste Gegenstück, was einen wirklich zu 100% ergänzen und erfüllen würde. Aber diese Frage ist so philosophisch, das finde ich spannend zu wissen. Ja.
Vielleicht auch nicht zeitgleich. Also vielleicht ist es ja auch so, dass man sich verpasst im Leben.
Ja, ja.
Was glaubst du, ist das größte zwischenmenschliche Problem in unserer Gesellschaft?
Ein Defizit von Werteauffassungen, ein Defizit von Selbstwert. Das auf jeden Fall. Und dass wir keine Intimität mehr führen können, weil wir zu schambehaftet sind. Und intime Beziehungen sind lebenswichtig für gute Beziehungen. Wenn wir Intimität nicht zulassen können, können wir keine Beziehungen führen. Können wir keine Beziehungen führen, werden wir einsam und bekriegen uns.
Glaubst du, dass es hilft zu reden oder ist irgendwann auch der Punkt gekommen, an dem man weitergehen muss?
Mit sich selber zu reden halte ich dann am wichtigsten, weil Intimität etwas ist, das kannst du nur mit dir selber klären. Du musst selber deine Waffen niederlegen, sonst klappt das alles andere nicht. Und das können viele Menschen nicht und das werden viele Menschen auch nicht lernen.
Du hast mir eben noch erzählt, was heute so ansteht. Also heute ist ja so ein klassischer Bürotag, wie du es genannt hast. Aber wie sieht denn der perfekte Tag für dich aus?
Also mein perfekter Tag ist, dass ich zwischen 8 und 9 wach werde und erstmal gut geschlafen habe. Richtig tief und fest. Und dann trinke ich noch eine Stunde Kaffee im Bett und gucke auf den Rhein. Ich wohne ja am Wasser und ich glotze gerne auf den Rhein. Und dann mache ich mich in Ruhe fertig und meine Haare sitzen. Und dann ziehe ich mir was Schönes an. Und dann ist traumhaft schönes Wetter, eisekalt, aber die Sonne scheint eigentlich so wie heute. Und dass ich den ganzen Tag agieren darf und nicht reagiere, keine Rechnung bekomme und tolle Menschen sehe, die ich gerne habe. Und zufällig jemand versehentlich mir Geld überwiesen hat und ich darf es auch behalten. So.
Was ist denn dein ultimativer Koblenz-Tipp vielleicht zum Abschluss? Was sollten wir hier uns angucken? Wo sollte man hier essen gehen?
Das Schöne in Koblenz ist ja, dass du überall parken kannst und kannst alles zu Fuß ablaufen, weil alles so geballt ist im Zentrum. Und ich würde wahrscheinlich die klassischen Touristendinger machen, die wir wahrscheinlich alle gar nicht so gut kennen. Und es gibt, also essenstechnisch kann ich gar keine Empfehlungen ausstellen, weil es drauf ankommt, was man erleben möchte. Möchte einer asiatisch essen, würde ich sagen, geh mal da und dahin. Vielleicht ist es ein Geheimtipp. Möchtest du eine gute Pizza? Geh dahin. Möchtest du ein Schnitzel? Geh dahin. Möchtest du vegan essen? Geh dahin. Koblenz ist meiner Meinung nach eine Stadt, wenn schönes Wetter ist, hier läuft man einfach nur rum und genießt das wunderschöne Stadtbild und hält überall Einkehr, wo es einem gut tut. Wir haben tolle Einkaufsmöglichkeiten, Einkaufszentren. Wir haben wunderschöne kleine Boutiquen, eine tolle Auswahl an Gastro. Wir haben kulturell richtig was zu bieten, ein wunderschönes Theater, superschöne kleine Aufführungen. Also was ich zum Beispiel manchmal mache, ist, ich gebe ein Veranstaltung in Koblenz und dann kommt der Veranstaltungskalender und wir wundern uns manchmal, was jeden Tag eigentlich geboten wird, wovon wir gar keine Ahnung haben.
Vielen Dank für das Gespräch bis hierhin.
Daten würde ich nicht in Koblenz. Das würde ich nicht.
Warum nicht?
Ach, hör doch auf. Ach, hör doch auf. Dass du mich das überhaupt fragst. Ist doch selbsterklärend. Das ist so eine Frage, da auf die Antwort, die, da bin ich schon. Also es ist so. Es ist so. Moment, ich muss euren
kommt
Feierabend.
Ja, nicht jeder aus Koblenz.
Ja, ich mache euren Feierabend kurz kaputt. 2 Minuten. Es kommt nicht jeder aus Koblenz. Der Koblenzer ist ja eher konservativer. Solide nenne ich das. Und ich glaube, dass hier für jeden was dabei ist. Aber da wir provinziell sind, ist das Angebot ab 30 schlechter. Weil die meisten hier, bis sie 30 sind, Partner, Partnerin haben, Familie gegründet haben und verheiratet sind. In Berlin ist es nicht so, in Hamburg ist es nicht so, in London ist es nicht so. Es sind Städte, wo Singles sind. Das macht es ja eigentlich schon mal schwer. Und wenn ich das Datingverhalten in Koblenz vergleiche mit anderen Städten, und ich bin ja viel rumgekommen, dann würde ich behaupten, dass, also, wie soll ich das sagen? Das ist nicht so spannend hier. Und hier ist ganz, ganz viel Angst. Das kann natürlich auch nur mit mir zu tun haben, aber ich habe ja auch Freundinnen und die berichten am Ende ganz oft alle das Gleiche. Hier funktionieren beim Daten noch so Sachen wie, der meldet sich einfach nicht mehr, Ghosting. Alles, was so richtig mit Angst und Scham zu tun hat, findet hier oft statt. Und Daten in Koblenz ist ein Galileo-Thema. Das ist eine Challenge. Das ist eine Mutprobe. Das ist die Grundausbildung von der Bundeswehr.
Deswegen gibt es hier vielleicht auch so viele Kasernen.
Ja. Ja. Und die müssen das erste halbe Jahr daten. Dann haben die ihre Grundausbildung.
Vielen lieben Dank für das Gespräch bis hierhin.
Danke dir.
Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, habe ich noch eine kleine Schnellfragerunde. Da muss jeder Gast, jede Gästin einmal durch. Und wenn du bereit bist, dann würde ich einmal starten. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Nachteule oder Frühaufsteher?
Nachteule.
Stadt oder Landleben?
Sowohl als.
Sommer oder Winter?
Winter.
Action oder Erholung?
Sowohl als.
Geburtstag oder Weihnachten?
Geburtstag.
Risiko oder Sicherheit?
Risiko.
Pizza oder Pasta?
Pasta.
Träumer oder Realist?
Realistin.
Chaos oder Ordnung?
Ordnung.
Nie wieder süß oder nie wieder salzig?
Nie wieder salzig.
London oder Koblenz?
London.
Was ist typisch Nicolette?
Ganz viel Struktur, alles geordnet, alles geplant, überpünktlich und Fabelhaftigkeit. Vollkommenheit.
Dann setzen wir hier doch einen Punkt. Liebe Nicolette, vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
Ich danke euch, war sehr schön. Tschüss.
Also vor der heutigen Folge war ich total aufgeregt, sehr nervös, einfach aus dem Grund, dass ich Nicolette schon privat sehr lange verfolge, sehr viel Respekt vor der Arbeit habe und sehr viel Respekt vor allem vor dem, was sie persönlich auch schon geschafft hat. Im Gespräch, muss ich dann aber eigentlich sagen, hat sich das Ganze relativ schnell beruhigt durch ihre lockere, offene, humoristische Art. Hat sie es geschafft, dass man schnell entspannen kann. Sie war eine sehr gute Gesprächspartnerin, ist auch sehr privat geworden an der einen oder anderen Stelle, würde ich jetzt mal sagen. Und das hat es natürlich umso leichter gemacht, mit ihr ins Gespräch zu kommen. Nicolette und ich, wir haben uns heute über unfassbar viele Themen austauschen können. Natürlich zum einen über ihre berufliche Karriere. Was macht es mit jemandem, wenn man im Rampenlicht steht? Was lernt man vielleicht auch daraus? Was lernt man daraus, wenn man ja wöchentlich das Gespräch mit der Community hat, die sich einem anvertrauen? Wir haben sehr viel über Beziehungen und über Intimität gesprochen und wo das alles herkommt. Sehr viel über Selbstreflexion. Und das ist auch eines meiner größten Learnings, die ich aus der Folge heute mitnehme. Sich immer wieder selbst zu reflektieren, sich selbst zu hinterfragen, auch wenn man sich unsicher und unwohl fühlt, zu fragen, woher kommt diese Angst, woher kommt diese Sorge und wie kann ich das eben dann auch wieder für mich nutzen und ins Positive verändern und so auch wieder das Vertrauen zu mir selber zu finden und das dann halt auch eben eigentlich auf alle Bereiche im Leben auszuweiten. Also nicht nur im Privaten, wenn ich in einer alltäglichen Situation bin, sondern auch im Beruflichen oder eben auch vor allem in Beziehungen. Also gerade nach dem Gespräch muss man ja sagen, sollte man sich immer fragen, warum gehe ich gerade diese Beziehung ein und was ist vielleicht die Red Flag, die ich auch mitbringe, die diese Beziehung am Ende scheitern lassen könnte und wie kann ich das von mir aus gesehen von vornherein vielleicht auch vermeiden. Wie stelle ich mich meinen Sorgen, wie stelle ich mich meinen Ängsten und wandle sie im Idealfall sogar um zu einem positiven Ende. Aus gegebenen Anlass möchte ich euch auch dazu einladen, sich einfach selbst nochmal zu reflektieren. Fragt euch einfach, was beschäftigt euch aktuell im Leben? Seid ihr happy mit dem, was ihr gerade macht? Oder wie könnt ihr es auch einfach verändern? Ich freue mich, wenn ihr auch in 2 Wochen wieder mit dabei seid. Schaltet ein, ich werde wieder einen tollen Gast begrüßen dürfen. Bis dahin.
Der Drink Big Podcast mit inspirierenden Macherinnen und Machern. Danke fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, hinterlass uns doch eine Bewertung oder teil den Podcast mit deinen Freunden. Mehr sprudelnde Motivation gibt's auf Instagram. Rodius_Mineralwasser.